Today's Between Master and Disciples will be presented in German with subtitles in Arabic, Alexis of Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Die Rosenkreuzer sind eine mystische Bruderschaft, die aus der Not heraus die meiste Zeit ihres Bestehens im Geheimen existierte. Sie behauptet, ihr Ursprung reiche bis ins alte Ägypten zurück, und zwar bis in die Zeit des Pharaos Thutmose III. Dieser Pharao organisierte die erste esoterische Schule für Eingeweihte, die auf Prinzipien, ähnlich denjenigen, gegründet war, die heute noch bestehen. Einige moderne Forscher nehmen jedoch an, dass die Rosenkreuzerbewegung durch eine Gruppe von deutschen Protestanten zwischen 1607 und 1616 entstand, als drei anonyme Schriften in Europa veröffentlicht wurden. Diese Schriften hießen Fama Fraternitatis Rosae Crucis, Confessio Fraternitatis und Die chemische Hochzeit des Christian Rosenkreuz anno 1459. Die Rosenkreuzer glauben, dass es nicht nur möglich, sondern auch höchst wichtig ist, die Quelle allen Seins, also Gott, durch ein direktes Erleben persönlich zu kennen. Der Vegetarismus wird als ein sehr wichtiger Teil der Evolution des Einzelnen angesehen und wird aus wissenschaftlicher, okkulter und ethischer Sicht begründet. Die Rosenkreuzer teilen uraltes Wissen mit dem Ziel, ein Erwachen zu manifestieren, vom Intellekt hin zu einem mystischen Bewusstsein bzw. zur Erleuchtung. Wir laden Sie heute ein, die weisen Lehren aus der Geheimlehre der Rosenkreuzer zu hören.
Daher soll der Schüler das unendliche Unmanifeste, den schlafenden ewigen Ursprung, nicht als Geist betrachten, im Sinne des Modernes, an den wir im Allgemeinen denken. Vielmehr ähnelt er dem reinen Raum, aus dem die Flamme auftaucht und in dem sie enthalten ist. Hier gibt es eine genaue Schlussfolgerung und Unterscheidung, die klar wird, wenn der Schüler voranschreitet, was aber sogar jetzt nebenbei beachtet werden muss. Im ersten Aphorismus steht weiter: Es gab keine Zeit, denn Veränderung hatte noch nicht begonnen. Hier gibt es wieder eine andere schwierige Aussage für den Schüler, der die wahre Bedeutung von Zeit nicht begriffen hat. Zeit in der strengen philosophischen Bedeutung des Begriffs bedeutet nicht die reine Dauer der Existenz. Stattdessen bedeutet es das Messen der veränderlichen Existenz. Eine andauernde Existenz, in der es keine Veränderung der Form, der Aktivität oder Stufen gibt, mental oder physisch, ist zeitlos.
Zeit ist aber tatsächlich das Messen der Veränderung. Ohne Veränderung kann es keine Zeit geben, in der wahren Bedeutung des modernen Begriffs. Reines Sein offenbart keine Zeit. Zeit ist das Ergebnis des Werdens oder der Veränderung und wird immer durch Veränderung oder Werden von etwas gemessen. Die folgende Aussage aus einem modernen Text könnte vielleicht den Unterschied zwischen dem Begriff der reinen Dauer und Zeit aufzeigen. Die reine Dauer versteht man ohne Berücksichtigung der Bewegungen und Veränderungen der Dinge. Zeit hingegen ist das zweckmäßige Maß einer Zeitdauer, oft durch besondere Phänomene gekennzeichnet, wie die offensichtliche Bewegung der Himmelskörper, die Rotation der Erde um ihre Achse und so weiter.
Unsere Wahrnehmung der Zeit hat in diesen Bewegungen ihren Ursprung. Und besonders in diesen regulären und gleichmäßigen Bewegungen, die in den Bereichen der Himmel weitergeführt werden, die einander perfekt ähneln, gibt es korrekte Maße der kontinuierlichen und fortlaufenden Quantität, genannt Zeit, mit der sie konzipiert sind, um miteinander zu existieren. Zeit kann daher als die wahrgenommene Anzahl fortlaufender Bewegungen definiert werden. Die Zeit, die auf den Bewegungen der Himmelskörper oder der Erde basiert, wird oftmals durch Instrumente gemessen. Basierend auf solchen Bewegungen, wie zum Beispiel Uhren, Sonnenuhren und so weiter.
Wir werden uns auch der vorübergehenden Zeit durch Veränderungen unseres mentalen Zustands, unserer Gedanken, unserer mentalen Bilder und so weiter bewusst, sowohl im Wach- als auch im Traumzustand. Ohne Veränderungen in der äußeren Welt, die sich unserem Bewusstsein durch die Wahrnehmung solcher Veränderungen zeigen, oder ohne Veränderungen unseres mentalen Zustandes, würde Zeit für uns nicht existieren. Daraus folgert, dass angesichts einer ewigen, unveränderlichen Realität, für die und durch die keine äußere Welt manifestiert wurde oder wird und die in einen unbewussten und traumlosen Schlaf gehüllt ist, so wie es im ersten Aphorismus abgebildet ist, für solch eine Realität konnte keine Zeit existieren. Keine Zeit würde sich selbst zeigen. Es gäbe so lange Zeitlosigkeit, bis Veränderung wieder beginnt.
Daher wird der Schüler die unvermeidliche Wahrheit der Aussage vom ersten Aphorismus erkennen, dass es für den ewigen Ursprung, eingehüllt im Schlaf der kosmischen Nacht, keine Zeit gab, denn Veränderung hatte noch nicht begonnen. Es kann unmöglich etwas anderes gelten, wenn man die Natur der Zeit betrachtet und die fehlende Veränderung während der kosmischen Nacht des ewigen Ursprungs. Der Schüler wird erkennen, dass wir angesichts der ewigen Existenz und der fehlenden Veränderung notwendigerweise reine Dauer und das Fehlen der Zeit voraussetzen müssen. Für diese Schlussfolgerung gibt es keine logische Ausrede.
Im ersten Aphorismus heißt es weiter: Es gab keine Dinge, denn die Form hatte sich selbst noch nicht präsentiert. Hier wird uns noch einmal eine unabweichbare Überzeugung präsentiert. Ein Ding ist, was immer existiert oder gedacht ist zu existieren, als abgesonderte Einheit und als ein teilbares oder unterscheidbares Objekt der Gedanken. Jedes Ding muss eine Form aufweisen. Form ist erstens die Gestalt oder Struktur von allen Dingen und unterscheidet sich durch die Materie, aus der sie gemacht ist, also die Gestaltung oder Darstellung aller Dinge. Zweitens, die Art des Handelns oder die Manifestation aller Dinge in Bezug auf die Sinne oder den Verstand. Drittens, die Ansammlung von Eigenschaften, die ein Konzept erschafft, oder die innere Gestaltung, die ein existierendes Ding zu dem macht, was es ist.
Streng genommen heißt das, ein Ding muss gedacht oder bildlich dargestellt werden können und aus Fähigkeiten, Eigenschaften oder Verhalten bestehen, die es von anderen Dingen unterscheidet. Also, jedes Ding muss eine Form haben, damit es von den Sinnen oder dem Verstand als ein Ding unterschieden oder wahrgenommen werden kann. Der ewige Ursprung, das unendliche Unmanifeste, kann nicht als manifeste Form gelten oder bestimmte Qualitäten, Fähigkeiten oder Eigenschaften der Manifestation zeigen oder präsentieren, wenn es im Zustand der Nicht-Manifestation ist. Wenn der ewige Ursprung sich selbst das Gewand der Manifestation überwirft, setzt er die Manifestation der Erscheinung der Dinge fort. Jedes dieser Dinge weist Form und bestimmte Qualitäten, Fähigkeiten oder Eigenschaften auf, die sich von anderen manifesten Dingen unterscheiden.
In der Metaphysik und in der Philosophie kann das Unmanifeste nicht als etwas gedacht werden, in seiner wesentlichen Natur, das irgendwelche Qualitäten, Fähigkeiten oder Eigenschaften besitzt oder offenbart, die später in seiner Manifestation der Dinge erscheinen und sich von entgegengesetzten Qualitäten, Fähigkeiten oder Eigenschaften unterscheiden. Und es kann nicht als etwas gedacht werden, in seiner wesentlichen Natur, das gegensätzliche Qualitäten, Eigenschaften und Fähigkeiten besitzt. Denn Gegensätze heben einander auf und widersprüchliche Bedingungen nicht.
Anstatt Qualitäten, Eigenschaften oder Fähigkeiten zu besitzen oder Form, in jeder Bedeutung dieses Begriffs, muss das Unmanifeste so gesehen werden, dass es die Möglichkeit der unendlichen Manifestation der Formen, Qualitäten, Fähigkeiten und Eigenschaften in deren Manifestationen besitzt. Oder die unendliche Möglichkeit der Manifestation der Formen, Qualitäten, Fähigkeiten oder Eigenschaften in den manifesten Dingen. Das unendlich Unmanifeste kann nicht als Ding gedacht werden, nicht an sich und auch nicht als Symbol des unendlichen Raums. Vielmehr muss es, wie es ein erleuchteter, okkulter Meister ausgedrückt hat, als ein allgegenwärtiges, ewiges, grenzenloses und unveränderliches Prinzip gesehen werden. Doch Spekulationen sind unmöglich, da es die Kraft der menschlichen Vorstellung überschreitet und durch jeden menschlichen Ausdruck oder ein Gleichnis nur geschmälert werden könnte. Es ist jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Es ist undenkbar und unaussprechbar.
In der Phase der kosmischen Nacht gibt es nichts außer das unendlich Unmanifeste. Daran erkennt man zwangsläufig, Dinge gab es nicht, denn die Form hatte sich selbst noch nicht gezeigt. Es gibt keinen logischen Ausweg aus dieser Folgerung. Im ersten Aphorismus heißt es weiter, es gab keine Handlung, denn es gab keine Dinge zum Agieren. Diese Aussage erfordert nur eine kleine oder keine Erklärung. Sind keine Dinge vorhanden, gibt es keine Dinge zum Agieren. Und alle Aktionen des Unendlichen müssen durch, von oder in Dingen geschehen.
Alle Handlungen erfordern Veränderung. Und wo es keine Veränderung gibt, kann es keine Handlung geben. Und dennoch darf man nicht denken, dass das unendlich Unmanifeste machtlos ist, denn es besitzt alle Macht. Man darf nicht denken, dass es bewegungslos ist, denn es selbst an sich ist abstrakte Bewegung. Mit begrenzten Begriffen ausgedrückt kann man sagen, dass der ewige Ursprung in seinem Zustand des unendlichen Unmanifesten im Zustand solch unendlicher Bewegung verweilt, dass es sich im Zustand der absoluten Ruhe befindet, im Vergleich zur relativen Bewegung.
Im ersten Aphorismus heißt es weiter, es gibt keine Gegensatzpaare, denn es gab keine Dinge, um Polarität zu manifestieren. Wie jeder Student der Philosophie weiß oder wissen sollte, jedes Ding weist eine Kombination von Qualitäten, Fähigkeiten und Eigenschaften auf. Jede Qualität, Fähigkeit oder Eigenschaft ist eine von einem Gegensatzpaar, ein Pol von den zwei Polen der Eigenschaften, die vorhanden sind. Gibt es eine Qualität, Fähigkeit oder Eigenschaft der Dinge, folgert daraus zwangsläufig, dass in anderen Dingen ein Gegensatz oder ein anderer Pol existiert, sein Gegenpol.
Es gibt keine Ausnahme von dieser Regel. Auch wenn es zunächst so scheinen mag, als würde der Gegensatz fehlen. Fleißiges Suchen wird ihn sicherlich offenbaren und seine unvermeidliche Existenz wird bestätigt. Daher gibt es die folgenden vertrauten Gegensätze: hart und weich, heiß und kalt, groß und klein, weit und nah, auf und ab, Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit, lang und kurz und so weiter. Selbst wenn unsere Sprache einen bestimmten Begriff für den Gegensatz einer entdeckten Qualität, Fähigkeit oder Eigenschaft nicht kennt, könnte der Gegensatz der jeweiligen Qualität, Fähigkeit oder Eigenschaft durch das vorangestellte Wort nicht ausgedrückt werden.
Einige Denker haben angedeutet, dass der Begriff unendlich eine Qualität, Fähigkeit oder Eigenschaft beinhaltet. Und zwar das Gegenteil von endlich, aber das ist lediglich Wortspielerei. Das Wort unendlich drückt einfach nur Abwesenheit von Begrenzungen, Grenzen oder Formen aus und bezeichnet keine Begrenzungen, Grenzen oder Formen, egal wie weit. Es ist unmöglich, sich ein mentales Bild von dem unendlich Unmanifesten zu machen oder Dinge, Formen, Qualitäten, Fähigkeiten oder Eigenschaften irgendeiner Art hinzuzufügen. Daher ist der Begriff unendlich kein echter Gegensatz. Das ist nur der Fall, wenn Manifestation beginnt, wenn Gegensatzpaare oder Polarität in Erscheinung treten.
Das unendlich Unmanifeste besitzt die Möglichkeit unendlicher Manifestationen. Alle Objekte, die sich manifestieren, müssen die ein oder andere Qualität, Fähigkeit oder Eigenschaft aufweisen. Aber das unendlich Unmanifeste selbst, der ewige Ursprung in seinem Wesentlichen, hat keine Polarität oder Anwesenheit irgendeines Oppositionspaares. Hier und an anderer Stelle wird der Student angewiesen, bei dem unendlich Unmanifesten an dessen Sinnbild des unendlichen Raumes zu denken, wenn er irgendwelche Aussagen im ersten Aphorismus testen möchte.
Im ersten Aphorismus steht schließlich: Der ewige Ursprung, ohne Grund, unteilbar, unveränderlich, unendlich, ruhend im unbewussten, traumlosen Schlaf. Außer dem ewigen Ursprung gab es nichts, weder Reales noch Scheinbares. Dass der ewige Ursprung ohne Grund ist, ist eine offensichtliche Tatsache, denn es gibt nichts, welches das ewige und ursprüngliche Sein verursacht haben könnte, durch das alle Manifestationen stattfinden. Das Ewige muss notgedrungen ohne Grund sein. Das Ewige kann kein anderes haben, das es verursacht haben könnte. Und es kann nicht von nichts verursacht worden sein, denn vom Nichts kommt nichts.
Wir sind dankbar für Ihre liebevolle Gesellschaft bei der heutigen Episode von Zwischen Meisterin und Schülern. Schalten Sie nächsten Donnerstag wieder ein zu Teil 3 von Geheimlehre der Rosenkreuzer, die ewigen Eltern. Und nun folgt Die Welt der Tiere, unsere Mitbewohner. Als nächstes, gleich nach bemerkenswerte Nachrichten. Bitte bleiben Sie dran auf Supreme Master Television. Möge der Himmel Ihr Leben mit Wohlstand und Freude segnen. We are grateful for your loving company for today's episode of Between Master and Disciples. Join us again next Thursday for part 3 of The Secret Doctrine of the Rosicrucians, the Eternal Parent. And now, Animal World, our co-inhabitants, is up next, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television. May heavens bless your life with abundance and gladness.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.